Liebe Freunde, in diesen Wochen beginnt etwas Neues. Am 1. Januar starten wir in das neue Jahr und viele Menschen hoffen, dass es nicht so turbulent wird wie das Vergangene. In der Bewältigung der Corona-Pandemie werden neue Töne angeschlagen. Auch wenn wir jetzt nochmal durch ein paar harte Wochen hindurch müssen, so ist doch die Perspektive auf den Impfstoff sehr ermutigend. Gesundheitsminister Spahn spricht davon, dass die Impfungen noch im Dezember losgehen können. Damit ist ein Wendepunkt eingeläutet und begründete Hoffnung darf sich einstellen. Heute feiern Christen den ersten Advent. Heute beginnt ein neues Kirchenjahr. Die schweren Feiertage wie Buß- und Bettag, Volkstrauertag oder Totensonntag liegen hinter uns. Gemeinsam mit dem nasskalten Wetter sorgen sie bei vielen Menschen für eine schlechte Stimmung. Aber ihre Themen, Vergänglichkeit, Nachdenken über sich und das eigene Leben, Trauer, Hoffnung, diese Themen sind wichtig und sie sind von großer Bedeutung. Darum hat auch diese eher unschöne Jahreszeit ihren Platz und ist wichtig. Aber jetzt ist es vorbei und Advent beginnt. Was für eine Freude. Ich würde gerne mit euch darüber ins Gespräch kommen, ob es Adventstraditionen, Rituale bei euch zu Hause gibt. Lieder, die erklingen, Adventskranz, Deko, leckere Kekse, Kerzensterne, wie bei euch die Adventszeit gefeiert wird, wie sie begangen wird. Für viele Menschen gehören Weihnachtsmärkte dazu und ein ausgiebiges Shopping an den Adventswochenenden, das wird in diesem Jahr wohl ein bisschen spärlicher ausfallen. Einkaufen nur, wo es wirklich nötig ist. Und auch bis auf wenige Buden mit gebrannten Mandeln werden wir wohl auf die schönen großen Weihnachtsmärkte verzichten müssen. Es geht gemächlicher zu, langsamer. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Im Gegenteil, ist das nicht die Stimmung für Advent? Ruhe, Entschleunigung, Besinnlichkeit? Ja, das kann zum Advent gehören, aber nicht heute. Heute wird uns eine Adventsgeschichte aus dem Neuen Testament vorgestellt, die alles andere war als leise und besinnlich und ruhig. Hier geht es stimmungsvoll zu, laut, mit viel Getöse und Tamtam. Hören wir auf das Evangelium, das für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Ich lese aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Sie könnt ihr gerne hier nachverfolgen nach Luther. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Vielleicht ist euch diese Geschichte bekannt, die hier erzählt wird. Es ist soweit, alle haben auf diesen großen Tag gewartet. Jesus kommt nach Jerusalem endlich. Die meiste Zeit seines Wirkens hat er in Galiläa verbracht, im Norden Israels, in der Provinz. Aber es war klar, irgendwann würde ihn sein Weg auch in die heilige Stadt Jerusalem führen. Und spannend ist jetzt, wie Jesus seine Ankunft inszeniert. Ja, der kommt nicht einfach so und sagt: So, jetzt bin ich da in Jerusalem, sondern er inszeniert seine Ankunft in einer Weise, die etwas aussagt über seinen Anspruch. Er kommt hier nicht wie an Weihnachten, leise, still, verborgen in einem Stall. Nein, er kommt vom Ölberg her, das ist schon mal das erste Signal, der erste Anspruch, ich bin der Erlöser, ich bin der Christus, ich bin der Messias, der vorausgesagt ist. Und dann ist er auch bei seinem Reittier wählerisch, es ist ein Esel. Ganz bewusst wählt er den Esel, um eben eine Verheißung aus dem Alten Testament zur Erfüllung zu bringen. Wir haben sie eben im Wochenspruch gehört, das ist der Wochenspruch für heute, Zacharia 9, du Tochter Zion, freue dich. Und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Klammer auf, eigentlich heißt es hier, einer, dem geholfen wird. Ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eseln. Das ist die Prophezeiung aus Zacharia 9. Die wird hier erfüllt. Und vier Dinge über Advent können wir aus diesem Text lernen. Erstens, der Fürst des Friedens kommt. In den unterschiedlichen Adventstexten, gerade auch des Alten Testamentes, wird vorsichtig angedeutet, was diesen König ausmacht. Was ist das für einer, der kommt? Ja, die Verheißung aus Jesaja 9 wird weitergeführt folgendermaßen. In Jerusalem und auf der ganzen Erde beseitige ich der Herr die Streitwagen, denn dieser König stiftet Frieden unter den Völkern. Er ist der Friedefürst, so heißt es in Jesaja 9. Liebe Freunde, das brauchen wir doch alle, oder? Frieden, echten Frieden. Und ich denke da nicht nur an die großen Konflikte, die Tag für Tag unzählige Menschen, das Blut unzähliger Menschen fordern. Ich denke an den Krieg in den Familien, an den Krieg in den Ehen, auf der Arbeitsplatz, zwischen den Generationen. Wir brauchen Zufriedenheit. Wir brauchen Gelassenheit und Ruhe, Shalom, ganzheitliches Heilsein. Und dieser Friede wird uns versprochen durch diesen neuen König. Noch andere Eigenschaften können wir im Wochenspruch lesen. Eigenschaften, die wir für unser Leben ersehnen. Er ist ein gerechter König. Wie viel Ungerechtigkeit gibt es auf unserer Welt? Und ich meine auch hier wieder nicht nur die große soziale Ungerechtigkeit in unserer Welt, sondern eben auch in der Gesellschaft insgesamt, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wir sehnen uns danach, dass Gerechtigkeit Einzug hält, dass irgendwann alles zurechtgebracht wird. Und das wird mit diesem König verbunden. Und schließlich ist er, wie wir es gewohnt sind, er ist ein Helfer, ein Gerechter und ein Helfer. Und ich war so dankbar jetzt in dieser Vorwoche, wie kostbar es ist, wenn man in den hebräischen Grundtext gucken kann, weil da steht etwas anderes. Da steht ein Gerechter und einer, der dem geholfen wurde, der selber Hilfe brauchte. Hier wird von einem König gesprochen, von einem Helfer, von einem Erlöser, der selbst die Erfahrung kennt, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Schwachheit zu kennen. Er brauchte Hilfe, ihm wurde geholfen und dann kann er auch ein ganz anderer Helfer sein, der wirklich Not spürt, Not versteht, Not sieht und dann auch angeht. Ich bin dankbar für diese Entdeckung im Hebräischen. Hier ist einer, der Hilfe braucht, dem geholfen wurde und von daher auch ganz anders helfen kann als von oben herab. Zweitens, Jesu Advent lädt zum Bekenntnis ein. Nicht leise und besinnlich, sondern lautstark und stimmungsvoll geht es hier zu. Die Menschen zünden keine Kerzen auf den Straßen an, sie ziehen sich nicht in die Stille ihrer Häuser zurück und singen besinnlich ihre Adventslieder. Im Gegenteil, sie jubilieren, sie breiten ihre Kleider aus, sie streuen Zweige, so empfängt man Könige. Und sie proklamieren laut die Herrschaft des Königs Jesus. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Liebe Freunde, ich wünsche mir, dass wir etwas von diesen Menschen lernen. Advent heißt nicht nur Besinnlichkeit. Nein, die Ankunft des Königs Jesus lädt uns ein zum Bekenntnis. Ja, ich will es mal ein bisschen provokativ sagen. Es ist nicht angemessen, dass wir unseren Glauben nur klammheimlich leben und uns hinter unseren Gemeindetüren verstecken. Das Evangelium gehört nicht nur in die vier Wände. Glaube ist eine persönliche Sache, aber Glaube ist keine Privatangelegenheit. Mir ist bewusst geworden, es gibt so viele Mächte, Ideologien, Menschen, die sich als Herren gebären, die den Anspruch erheben, Herr zu sein. Diktatorische Herrscher, der Zwang des Fortschritts, der Druck zu mehr Leistung und Selbstverwirklichung, die Erwartung, attraktiv und schön zu sein und einiges mehr. Und Advent sagt uns, du musst dich nicht mehr vor diesen Herren und Zwängen verneigen. Du musst dich nicht mehr zu Sklaven machen lassen. Nein, es gibt einen wahren König. Und dieser wahre König schenkt Freiheit und Freude. Und liebe Freunde, das sollen nicht nur wir wissen, hier im Martin-Luther-Haus. Das sollen nicht nur wir Christen hinter den Kirchenmauern wissen. Advent ist für alle da. Jesus ist für alle da. Lasst uns den Menschen sagen, wer das Sagen hat. Lasst uns ausrufen und uns dazu stellen, wer der Herr ist, wer der König ist. Ja, wir wollen es sagen, nicht anonyme Naturgesetze lenken das Universum, sondern der König Jesus. Nicht ein grauenvolles Schicksal bestimmt die Weltgeschichte, sondern der König Jesus. Nicht Geld und Macht entscheiden über die Zukunft der Kirche, sondern der König Jesus. Nicht Karriere und Erfolg geben unserem Leben Wert, sondern der König Jesus. Liebe Freunde, lasst uns doch von diesem Adventstext lernen, wieder ganz neu. In Schule, Familie, Beruf, Nachbarschaft und Freundschaft Jesus zu bekennen als den Herrn aller Herren und König aller Könige. Er ist es wert und die Menschen brauchen es. Drittens, Jesu Advent lädt uns zur Anbetung ein. Die Menschen unseres Textes wissen genau, wenn Jesus von Nazareth wirklich der göttliche König ist, dann gebühren ihm Ehre und Lob. Ein gewaltiges Loblied stimmen sie dort an. Und das soll und darf auch unsere Adventszeit bestimmen, dass wir unsere Knie beugen vor Jesus und ihn anbeten. Doch was ist eigentlich Anbetung? Wenn wir ein bisschen anderes Format hätten, würde ich jetzt eine Gesprächsrunde machen. Was ist für euch Anbetung? Überlegt das euch doch mal, was ihr darunter versteht. Ist ja ein wichtiges Wort in der Bibel, ganz zentral. Als erstes fällt uns natürlich das Singen und Beten ein. Ja, Lieder gehören von Anfang an zum Reichtum jüdischer und christlicher Frömmigkeit. Durch Musik fällt es uns einfach leichter, Gott zu loben und ihn zu ehren. Lieder spielen in unseren Gottesdiensten eine wichtige Rolle. Sie sind nicht nur Füllsel, so nach dem Motto, was machen wir denn vor der Predigt und nach der Predigt ein paar Lieder. Nein, Lieder haben eine ganz große, wichtige Bedeutung. Und gerade jetzt in der Corona-Pandemie, wo wir nicht singen können, spüren wir, was uns da fehlt. Klar, wir hören sie, wir lesen Texte mit, wir summen innerlich, aber es ist nicht dasselbe, wie sie zu singen. Heiligabend wird das möglich, draußen vor dem Martin-Luther-Haus. Anbetung durch Musik und Gebete, das ist wichtig, aber es ist nicht alles. Wenn der Lobpreis nur in Tönen und Worten stecken bleibt, in unseren Liedern und Gebeten, dann ist das zu wenig. Die Bibel sagt, wir als Menschen sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus sagt es so, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir als Menschen insgesamt. Und wenn wir singen und hören, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Du hast es gelesen, Gerald, aus Psalm 24, aus diesem Lied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Dann geht es genau darum, dass Jesus heute einziehen will bei dir. Dass Jesus immer wieder neu zu dir kommen möchte, in dein Leben. Ihm reicht es nicht, damals vor 2000 Jahren geboren worden zu sein. Ihm reicht es nicht, irgendwann wiederzukommen in Herrlichkeit. Sondern er möchte immer wieder neu Einzug halten bei dir. Und wenn wir das tun, wenn wir ihm unser Herz öffnen, das ist wahre Anbetung. Doch Jesus ist anders als die Könige dieser Welt. Jesus kommt nicht mit Gewalt und Härte. Er setzt nicht die Brechstange ein, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Jesus kommt anders, sanftmütig und behutsam. Er wählt eben nicht ein Pferd als Reittier. Ein Pferd wäre eigentlich angemessen gewesen. Ein Pferd symbolisiert Kraft und Hoheit. Ein Pferd ist stark und kraftvoll. Könige reiten auf besonders prachtvollen Pferden. Aber Jesus wählt einen Esel. Ein Esel ist eher eine Lachnummer. manchmal störrisch, manchmal trottelig. Auf jeden Fall repräsentiert ein Esel nicht das, was ein König zeigen will. Aber Jesus wählt ihn, weil er deutlich machen will, ich bin eben anders. Ich komme nicht mit Gewalt. Ich komme nicht mit der Brechstange. Ich verschaffe mir nicht Zutritt zu euch Menschen mit Gewalt und Stärke und Kraft, sondern ich stehe vor deiner Lebenstür und klopfe an. Zweimal oder auch dreimal. Ich werbe um dein Vertrauen. Ich werbe um deine Liebe. Aber ich werde niemals die Tür zu deinem Herzen eintreten. Und das ist auch die große Adventsfrage heute Morgen an dich. Bist du bereit, diese Tür ihm zu öffnen? Möchtest du ganz neu wieder dein Herz für ihn öffnen? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ist hier jemand, der sagt, Mensch, ich habe das noch nie so erlebt, dass Jesus in mein Herz gekommen ist, dass ich ihm mein Herz öffnen konnte. Das ist gar nicht schwer. Mit einem Gebet, mit einem einfachen Gebet können wir das tun. Aber ich kenne auch viele, die hier sind, die schon seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind. Auch da kennen wir die Erfahrung, der ist nicht immer präsent. Der ist nicht immer da. Manchmal drängen wir ihn auch raus aus unserem Leben. Und er sagt, hey, ich stehe vor der Tür. Lass es doch Advent werden, wieder ganz neu. Und viertens, Advent und Passion gehören zusammen. Vielleicht wundert ihr euch über diesen Satz, was haben denn Adventszeit und Passionszeit gemeinsam? Advent ist im Winter, Passion ist im Frühjahr. Advent bedeutet Vorfreude und gespannte Erwartung, Passion bedeutet Trauer und Ernsthaftigkeit. Advent bedeutet Lebkuchen, Spekulatius und Nüsse, Passion bedeutet Fasten für manche. Es könnte doch kein größerer Gegensatz bestehen zwischen Advent und Passion. Oh nein, da irren wir, denn unsere Geschichte vom Einzug Jesu nach Jerusalem hat ja am Palmsonntag stattgefunden, also der Start der Karwoche, der Start der Leidenswoche Jesu. Und darum wird zu Recht in unserer evangelischen Kirche dieser Text gepredigt, entweder im Advent oder am Palmsonntag in der Passionszeit. Und damit wird deutlich, Passion und Advent, das gehört zusammen. Krippe und Kreuz sind nicht zu trennen. Oder, um es anders zu sagen, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Wir haben gestaunt über die Menge, die laut Hosianna gerufen hat, ja? Aber das ist schnell gekippt. Innerhalb von wenigen Tagen haben dieselben Leute geschrien, kreuzige ihn und haben den Tod Jesu gefordert. Sie sind enttäuscht. Ihre Erwartungen an diesen König haben sich nicht erfüllt. Dieser König ist anders, als sie es gehofft hatten. Er ist ein dienender König, der die Maßstäbe dieser Welt auf den Kopf stellt. Er setzt seine Herrschaft nicht mit Waffen, mit Gewalt und geschickter Diplomatie durch. Nein, der dienende König Jesus geht durch Schmerz und Leid. Er wählt den Tod, damit wir leben können. Er wählt die Gottverlassenheit, damit wir nie wieder von Gott verlassen sein müssen. Er wählt das Gericht, damit wir Gnade und Vergebung empfangen können. Er wählt die Armut, damit wir reich werden. So ist der wahre König Jesus. Und darum gilt, und das ist wichtig, Advent und Passion gehören zusammen. Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Ich komme zum Schluss, meine Lieben. Der heutige Text lädt uns nicht ein zur besinnlichen Adventsstille. Er ermutigt uns vielmehr, die Toren zu öffnen, unsere Herzenstür zuzuöffnen, Jesus neu einzuladen und dann, wenn wir von ihm erfüllt sind, wenn wir ihn spüren, das auch zu sagen, uns zu Jesus zu stellen, uns zu ihm zu bekennen und ihn von Herzen anzubeten. Dazu sind wir alle adventlich heute Morgen herzlich eingeladen. Amen.